Dann zum Talk. Wie synthetisiert man DNA von XRO? DNA ist wichtig, aber wie stellt man sie eigentlich her? Vor allem, wenn man keine Körperzelle ist oder irgendeine Zelle. Das Verfahren heißt Phosphoramidit-Synthese. Und wenn ihr genauso viel Ahnung habt, was das sein könnte oder wissen wollt, was es eigentlich ist, dann wird er es euch jetzt vorstellen. Viel Spaß beim Talk.
Ja, hi, grüße euch. Ich bin der XRO. Und bin in meiner professionellen Laufbahn ein bisschen mit DNA-Synthese in Berührung gekommen und haben gedacht, na gut, erzählen wir mal so aus Informatikersicht, wie das passiert. Und ja, für alle, die jetzt keine Chemie-Geeks sind, sondern wie ich da neu eingestiegen sind, irgendwann vor ein paar Jahren. Okay, zu mir. Ja, ich habe normales Informatik, Elektronik, Wissenschaft, organisiere gerne Leute, habe ein bisschen Startup XP, leider oder hoffentlich, je nachdem, wie man es sieht, und baue DNA-Synthesizer und Automatisierung. Sonst bastel gerne Zeugs, wie da am Camp, und ihr könnt mich für Fragen anrufen unter 2XRO. Oder sonst findet ihr mich da hinten bei der Realwill. Ja, wir haben einen Hackerspace in Graz und der hat auch einen Bayer-Hackerspace dazu. Das war so 2013 die erste Berührung, wo ich da in die Richtung, also eigentlich haben wir den gegründet, weil ich damit in Berührung kommen wollte, aber genau, ja, da gibt es auch ein schönes offenes Labor, da kann man Dinge machen und sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Und ja, genau, Warnung, wie gesagt, bin kein Molekularbiologe. Ich hoffe, ich kann eure Fragen nachher beantworten. Aber ich habe das auch gelernt. Vielleicht ist es dann gut, anderen Leuten beizubringen. So, DNA-Synthese. Prinzipiell, was heißt das? Das heißt, wir haben eine Textsequenz, GAT irgendwas, ne, aus vier oder mehr Buchstaben, weil man könnte ja auch synthetische DNA haben, das gibt es, ja, und wollen diese Textdatei, ja, diese Information in ein echtes physikalisches Modul in die Realität bringen, also quasi drucken. Warum? Was braucht man dafür? Das kann man verwenden für Diagnostik, therapeutische Methoden und wie wir jetzt nach den letzten zwei Jahren alle wissen, auch für Impfungen. Die klassische Messenger-mRNA, und eigentlich ist es sogar so, dass ich glaube 50% aller Medikamente derzeit mit molekularbiologischen Methoden hergestellt werden und Tendenz stark steigend. Funktioniert zum Beispiel so, ich habe eine Zelle und ich programmiere einfach um, was diese Zelle tut, und bringe sie dazu, einen Wirkstoff herzustellen, der dann halt medizinische Anwendungen hat. Oder wie ich kenne auch Leute, die haben sich überlegt, okay, wir wollen Wolle ersetzen durch einen String, Kevlar-ähnliche Eigenschaften, so Hackfish-Strings oder Spinnenseide, und programmieren Zellen um das herzustellen, und dann müssen wir das nur mehr rausfiltern. Ne? Das Rausfiltern stellt sich raus, ist dann das Schwierige. Genau, so, aber wie synthetisiert man DNA? Tatsächlich gibt es abhängig von der Länge unterschiedliche Methoden. Wir fokussieren uns jetzt mal hauptsächlich auf die Oligonukleotid-Synthese, so bis zu 200 Basen, also das ist das ziemlich obere Maximum. Üblich ist so, ja, 100 bis 50 oder so für diese vier kurzen Basensequenzen, genannt Oligonukleotide, weil Oligo wenig. Und da geht es um chemische Synthese. Das heißt, ich mische der Reihe nach Chemikalien, die ich mir irgendwo her besorge, in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Menge, und dann bildet sich ein Molekül, also am Strang synthetisieren. Es gibt auch noch andere Methoden, wie die enzymatische Synthese, das ist jetzt voll der Hype und es kommt immer wieder und crasht auch wieder ein bisschen, weil es dann doch immer noch nicht so gut funktioniert, wie Leute es ganz gern hätten. Oder so viel besser, muss man fast sagen. Ja. Aber ja, das ist die andere Methode natürlich, die theoretisch coolere Methode. Ich bringe Enzyme dazu, meine DNA aufzubauen, genauso wie es im Körper funktioniert. Man ist noch dabei, das zu optimieren, sagen wir so. Das Stand der Dinge ist die chemische Synthese. Ja, und natürlich für lange Sequenzen geht es vereinfacht gesagt darum, dass ich dann die kurzen Sequenzen irgendwie zusammenstoppel. So, zu den kurzen, zu den Oligos. so, wie man es so schön im Umgangssprachlichen nennt. Wo kommt das überher? Ja, wie gesagt, Oligo ist wenig und Nukleotid ist halt ein Nukleosid plus Phosphor. Ja, genau. aber was macht man mit diesen kurzen Stücken? Tut man die einfach nur nehmen, um dann die großen, langen draus zu machen, wie man die DNA in der Zelle hat? Oder tun die auch selber was? Ja, die haben selber auch eine Funktion. Und zwar reicht es schon, wenn ich so ein 50 bis 100 Basenstück nehme. Damit kann ich auch schon ganz viel tun. Und zwar Enzyme steuern. Also nur, weil ihr euch fragt, warum tut man das überhaupt? Warum synthetisiert man DNA? Warum überhaupt der Vortrag? Ja? Also es gibt ganz viele Methoden. Vielleicht hat schon mal jemand gehört von CRISPR-Cas9. Ganz sicher habt ihr schon gehört von PCA-Methode. Weil ich würde mal sagen, 100% haben wir irgendwann einen PCR-Test gemacht in den letzten 2 Jahren. Da geht es im Prinzip darum, dass ich schaue, ob ein DNA-Stück matcht auf die Probe, das ich reindue. Also die Probe ist mein Speichel natürlich. Und ich will schauen, ob welche DNA in dieser Probe drin ist. Da wird alles Mögliche drin sein, von allem das, was ich gerade gegessen habe, plus meine DNA, plus irgendwelche Viren. Und jetzt kann ich halt schauen, ich synthetisiere ein kurzes Stück und dann schaue ich, matcht das zu irgendetwas, was in meiner Probe drin ist. Das macht eben diese PCR-Methode und das, was ich match, ist das, was ich drucke quasi. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt auf Covid testen, ich könnte auf Pferdefleisch versus Hühnerfleisch testen, was ich halt machen will. Ne? Ich muss es nur drucken, in die PCR-Maschine reintun und testen. Ne? Ja, natürlich, also tatsächlich ist es ein bisschen modifizierte DNA, weil die hat dann noch leuchtende Moleküle drauf, damit ich dann auch optisch messen kann, aber das ist es im Prinzip. Und woher bekomme ich diese Oligos? Mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, 3 Methoden. Entweder ich mache es so wie in den 80er Jahren, als die Methode erfunden wurde, die Phosphoramidsynthese, ich pipettiere es selbst im Labor, das kann quasi jeder machen, es dauert halt nur. Das complete opposite davon ist, ich order es im Internet, gebe meine Sequenz ein und dann warte ich halt ein paar Tage oder Wochen, bis das Ding irgendwann bei mir ankommt. Oder ich habe einen Oligosynthetizer im Labor, tippe einfach die Sequenz ein, drücke auf Print und dann ein paar Stunden später arbeite ich weiter. Aber wie funktioniert der? Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel Oligosynthesizer. Das eine Ding, das haben wir mal zum Spaß vor vielen, vielen Jahren selbst gebaut im Labor. Das ist quasi so ein fertiges Produkt, das so streamlined gut funktioniert, dem man eine Sequenz gibt, eindrückt, Print drückt und wie arbeiten die? Darum geht es jetzt im Prinzip. Und ich würde sagen, am besten schauen wir uns ein Beispiel an. Was synthetisieren wir? Natürlich Gattaca, eh klar, ja. Wie synthetisieren wir? Ja, okay, keine Doppelhelix, wir machen Single-Molekülstrang, wir machen ein langes Molekül, wo wir Molekül an Molekül an Molekül der Reihe nach anhängen. Wenn ich dann eine Doppelhelix daraus machen will, fahre ich zum Beispiel PCA und mache dann nochmal die Methode drüber, die mir das invers verdoppelt. Also dann wird es natürlich noch stabiler, aber für die meisten Methoden reicht die oder will ich sogar die nicht stabile Version haben. Ja, ich habe natürlich die 4 Bausteine, Guanin, Cytosin, Adenin, Thymin. Das sind die klassischen in der Natur vorkommenden 4 Basen. Und was ich jetzt quasi einkaufe, sind die Phosphoamidite, die 4 Phosphoamidite, die diesen 4 Basen entsprechen. Das ist quasi mein Baukasten. Aus der Chemie baue ich das dann zusammen. Wie schaut so ein Phosphoamidid aus? Ich stresse euch nicht so viel damit, aber man hat halt eine Schutzgruppe, da ist das TMT drauf. Man hat die Base, die ich anhängen will, der Reihe nach. Und dann habe ich so einen Stützzucker. Und irgendwie muss das Ding ja am Platz bleiben. Das heißt, warum, also im Prinzip, ich spüle Flüssigkeiten, Chemikalien der Reihe nach hintereinander und dann würde ich eigentlich auch alles wegspülen. Wie bleibt die DNA am Platz? Meistens habe ich sie in so einem CPG-Linker-Molekül, also ein CPG ist halt so ein Solid Support, Controlled Pore Glass. Das ist genauso groß, dass ich drinnen ein großes Molekül synthetisieren kann. Das bleibt dann drin, das kann auch nicht raus. An dieses Molekül hänge ich ein anderes Molekül an, so einen langen Spacer. Und an dem starte ich meine Synthese. Und weil ich das Glaskügelchen quasi wirklich festhalte, kann das nicht weg, an dem kann ich Chemikalien vorbeispülen oder das drin reagieren lassen und am Schluss kann ich das rausnehmen auf irgendeine Art und Weise. Also es gibt da ferromagnetische Kügelchen, Glaskügelchen, ich kann das raussieben, ich kann es aufreinigen und dann ausspülen, ich kann es abtrennen. Ja, wie funktioniert das? Wie gesagt, wir haben unsere Schutzgruppe, wir haben unseren Space, wir haben unsere Linke, wir haben die Base und im Gegensatz zur Natur arbeiten wir von hinten, von 3' auf 5'. Nur falls es jemanden vermehrt, die Natur geht 5 nach 3. Und das ist der Kreislauf. Darum geht es eigentlich. Das wollte ich euch zeigen. Ich mache der Reihe nach diese Dinge. Ich tue diese Art von Chemikalien dann der Reihe nach über dieses Controlled Pore Glass, über den Solid Support drüber spülen und baue damit der Reihe nach das lange Molekül auf. Das Nummer 1, ich habe die Detryllierung, das heißt von dieser Schutzgruppe, die nehme ich runter, dann habe ich das Molekül frei, dann kann ich was Nächstes anhängen, dann kommt die Koppelung, dann kommt ein bisschen Stabilisierung, in dem Fall nehmen wir dafür Sauerstoff, oxidieren und dann machen wir sogenannte Capping. Was ist das? Erzähle ich auch alles. Und am Schluss Cleaving, ich spalte das von diesem Solid Support runter, damit ich das in freier frei verfügbar habe, das Molekül in meiner Lösung. Und das kann ich dann zum Beispiel in die PCR-Maschine tun. So, Beispiel. Hier habe ich das so aufgebaut, wir fangen an mit Coupling, das L steht für Linker, G steht für die erste Base und am Schluss von dem String ist dann DMT, meine Schutzgruppe. Das heißt, ich mache einmal ein Coupling, ich starte mit dem Linker, tue ein G dran, das mit dem GMT gleich kommt und dann tue ich irgendwann das DMT runter, dann hänge ich ein A dran, das wieder mit seinem DMT kommt, dann nehme ich ein T und tue es mit seinem DMT dran und fertig. Und so wird dann eine Reihe nach der String aufgebaut, bis ich bei meinem Ziel Gattaca bin. Und am Schluss mache ich eben das Cleaving, tue ich das DMT und die Schutzgruppen vorn weg und dann ist das Gattaca, schwimmt halt frei rum und kann ich es irgendwo in meiner Lösung verwenden. Und ja, das DMT unten, hinten, ja warum detrityliere ich eigentlich? Also der erste Schritt. Ja, wenn ich das nicht machen würde, wenn die Basen nicht mit einer so Schutzgruppe schon fix fertig drankommen würden und ich habe so ein GAT und ich spüle ein T und das ist ja eine probabilistische Reaktion, da spüle ich ja ganz, ganz, ganz viele Ts drüber, dann würde sie ja, oder As, dann würde sie alle auf einmal anhängen. Deswegen habe ich eben diese Phosphoramidite, die alle mit der Schutzgruppe kommen, das heißt, hinter ein T plus GMT, da kann sie nicht noch ein T anhängen, bevor ich das DMT wegnehme. Weil sonst wird das eben so ausschauen. Und warum Capping? Reden wir kurz über Coupling Efficiency, wie gesagt, probabilistisches Verfahren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die chemischen Reaktionen funktionieren. Die liegt normalerweise ganz gut, so zwischen 0,99 bis 100%. Aber ich mache das ja oft. Und wie wir es wissen, Fehlerfortpflanzung, mit jedem Mal multipliziere ich meine Fehlerwahrscheinlichkeit und nach 100, 200 Basen bin ich dann so unter 50%, dass ich wirklich das habe, was ich haben will. Und ganz viele Fehler schwimmen dann nebenbei herum. Die müsste ich entweder aufreinigen, irgendwo wegspülen oder sonst was. Weil die reagieren dann ja auch in der Methode und tun dann vielleicht etwas anderes, was sie macht. Machen zum Beispiel ein Fehlersignal. Daher Capping. Capping passiert so, dass wenn ich dann meine erste Base angehängt habe, dann hänge ich noch einmal ein bei allem, was nicht reagiert hat, also sprich, wo dann nicht hinten ein DMT draufhängt, weil das DMT kommt ja von dem Phosphoramidit, das ich anhänge, dafür habe ich es ja gekauft. Und cappe ich einfach alles weg, wo das neue DMT nicht hinten anhängt und damit kann ich das nachher wegfiltern. Das heißt, ich verhindere weitere Reaktionen von allem, was nicht fertig synthetisiert hat. Genau. Wenn ich das nicht hätte, dann würde einfach zum Beispiel ein Fehler passieren können im Strang F. Ne? Also das ist da, so wie es gehen soll. GAT, GATT, GATAC. Aber da wird halt ein T fehlen, aber wir würden das ACA ganz normal weiter dran bauen. Das wollen wir eben nicht, weil dann am Schluss hätten wir neben unserem Ziellänge 20 auch noch ganz viele mit 19 und mit 18. Und wenn das dann alles dieselbe Masse hat, wird es umso schwieriger wegzufiltern. Daher wollen wir, dass die fehlerhaften Stränge möglichst kurz bleiben. deswegen Capping. Überall dort, wo das DMD es nicht drauf geschafft hat, das Tables DMD, kommt dann Cap hinten dran und während der andere String weiter wächst, bleibt das kurz und lässt sich nachher weiter wegfiltern, leichter wegfiltern. So, genau, Maximallänge, ich habe es vorher schon erwähnt, die Coupling Efficiency ist schuld. Ich kann mit dieser Methode nicht beliebig lange synthetisieren, ohne dass die Menge des erfolgreichen Produktes verschwindend klein wird. Genau, und wie weiß ich dann am Schluss, ob das, was ich synthetisiert habe, überhaupt funktioniert hat? Ja, tatsächlich bei so kurzen Methoden ist das funktionieren die klassischen Sequenzierungsmethoden sehr schwer, deswegen gehe ich auf die Masse des Moleküls oft und mache halt Massenspektroskopie und HPLC und genau, und dann versuche ich halt wegzufiltern, was nicht funktioniert hat. Genau, was wir auch zum Beispiel gemacht haben, man kann zum Beispiel Online-Prozesskontrolle machen, das Trityl, das ich wegspüle, hat eine Farbe und ich kann zum Beispiel anhand dessen, wie viel von dem weggespült hat, sagen, okay, wie gut die Reaktion funktioniert hat. Ja, genau. Und dann habe ich einen fertigen Single-DNA-Strang. Und den kann ich dann eben verwenden, um längere DNA-Stränge zu bauen oder eben direkt in irgendwelchen Methoden verwenden, um Dinge zu machen. Zum Beispiel Analyse, PCA, so Real-Time-QPCR ist das, was ich mit dem leuchtenden Molekül vorher erwähnt habe. Ne? Dadurch auf meinen Linker oder hinten dran dann nochmal eine Sonde oder so, die mir dann im UV-Licht zum Beispiel zeigt, wie viel dann reagiert hat. Oder ich editiere tatsächlich Gene, ich nehme zum Beispiel die CRISPR-Cas9-Methode und sage mit Primers, schneide von hier bis hier irgendwas aus der DNA raus oder tu dann was wieder rein. Oder in der Therapie für sagen wir mal, genetisch bedingte Krankheiten oder auch wenn ich irgendein Gene-Silencing in Viren oder Zellen machen will oder Bakterien, die mich angreifen, aber hauptsächlich geht es darum in Patienten, wenn die irgendeine Mutation haben, dann kann ich regelmäßig so siRNA verabreichen, die dann gewisse Genmechanismen ausschalten. Ja? Kann ich auch mit diesen kurzen Stücken machen. Ja, das ist im Prinzip die kurze DNA-Synthese. Jetzt noch, weil jemand vielleicht fragt, okay, was ist mit langen Stücken? Nur ganz kurzer Ausblick. Wie gesagt, ich kann die kurzen Stücke nehmen. Kann dann zum Beispiel sowas wie Gibson Assembly machen. Das heißt, ich synthetisiere so, dass ich immer überlappende Stücke habe und dann mit einem bestimmten Enzym verkopple ich die zu langen Stücken. Oder es gibt auch die Methode, dass ich ganz kurze Oligonukleide mit nur so drei Basen nehme und durch eine Computerinformatikoptimierung mir die beste Kombination nehme, wie ich am schnellsten das zusammenhängen kann, aneinanderhängen kann und daraus lange Sequenzen machen kann. Oder ich mache so ein Massive Parallel Chip-Ding, wo ich bei 1024 kleinen Cavities auf einem kleinen mikrofluidischen Chip parallel synthetisiere, indem ich halt jedes von diesen Kammern, wo parallel diese Phosphoramidsynthese passiert, ausschalte, ob sie an dem aktuellen Drüberspülen von Chemikalien teilhaben sollen oder nicht. Und dann habe ich so 1024 kurze Sequenzen nebeneinander und dann lasse ich die auf einmal frei und verbinde sie zum Beispiel mit Gibson Assembly. Ja, das war's. 0 Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank für den Talk. War sehr informativ. Wir haben leider keine Zeit für Fragen, aber ich vermute, du bist im Village hier nebenan einfach genau zu finden gleich. Also wenn jemand sich noch unterhalten will oder Fragen hat, er steht zur Verfügung.
Ja, entweder beim Dom da hinten, beim Metalab oder beim Realraum. Ja, und gut, da bin ich auch noch ein bisschen.
Hervorragend. Dann will ich noch einmal, ja genau, sind wir am Ende. Ich mache die Absagen quasi.